danke für alle, die noch da sind. Abschlussdiskussionen haben ja immer etwas Schwieriges bei solchen Tagungen. Hier ist es ja kein wirklicher Abschluss, denn ein Tagungshöhepunkt wartet ja noch auf uns. Wir haben aber beschlossen, dass wir hier bleiben, also nicht nochmal in den großen Saal wechseln. Wahrscheinlich wird es reichen. Wir rechnen damit, dass schon noch einige Leute jetzt zu den Performances kommen, aber der Raum müsste dafür ausreichen. Jetzt geht es darum, eine Art Summe zu ziehen und vielleicht einige Fragen, die offen geblieben sind, auch immer bedingt durch das Zeitkorsett, in dem solche Veranstaltungen ja stattfinden, nochmal aufzuwerfen und diskutieren zu können. Ein Leitmotiv der Tagung ist, das hat sich so herausgestellt, war ja von Anfang an die Figur des Zombies. Das war schon in der Eröffnung, spielte das eine Rolle, da wurden im Prinzip die Poststrukturalisten einmal so als Zombies bezeichnet und es ging aber spannte sich so weiter über auch die Filme von Omar Fast und zum Schluss haben wir ja eigentlich jetzt auch nochmal in dem Beitrag von Herrn Schekowstow eine bestimmte Form auch der Fortexistenz Europas kennengelernt, die man auch als zombiehaft bezeichnen könnte, nämlich dass einerseits dieser Abgesang auf das Europa, wie es gerade ist, das vereinte Europa, die Europäische Union da ist und andererseits diese Idee vom wahren Europa immer wieder so aufpürbt. Also sozusagen die Zombie-Europas kommen dann in Russland und anderswo zum Vorschein. Die Macht der wiederkehrenden Vergangenheit. Wir könnten natürlich sagen, und das war in gewisser Weise ja auch die Fragestellung, ob das Post-Factual Age, von dem wir jetzt auch zuletzt gehört haben, eine Art Zombie der Postmoderne ist. Das ist nur ein Eindruck, das hat sich eben so schön gefügt. Ich denke, zwei Diskussionspunkte, die wir ansprechen sollten, wären einmal die Frage nach der Reichweite poststrukturalistischer Ansätze. Und die andere Frage wäre dann auch die Kontroverse, die beim ersten Panel aufkreuzte, die Kontroverse zwischen, ich möchte mal sagen, poststrukturalistisch und damit eben auch strukturalistisch-linguistisch inspirierten Theorieansätzen einerseits und etwas, was jetzt auch zu spüren ist und was an Macht gewinnt, ich würde sagen, eine neue Art von Materialismus. Vielleicht das Letzte zuerst. Wir hatten diese Diskussion, die sich ein bisschen anbahnte zwischen Herrn Marchat und Herrn Paoli, der dann leider nicht mehr da war, ob der Sozialkonstruktivismus, der ja irgendwie impliziert ist in dem Linguistik-Turn der poststrukturalistischen Theorien, ob die Rede von Äquivalenzenketten, die zu bilden seien, ob überhaupt die Belastung von Kategorien wie Diskurs und Narrativ, das Narrativ kam ja jetzt auch zuletzt nochmal bei Ian Barron, wie weit die überhaupt reichen, ob wir ob das nicht so eine Art von auch vielleicht intellektueller Überbetonung von Agency, von bestimmten Klassifikationsmustern führt, während wir doch andererseits auch mit sozialen Konditionen rechnen müssen, mit Strukturen, mit Eigengesetzlichkeiten, mit der Funktionsweise des internationalen Kapitals, die jetzt nicht ohne weiteres als Diskurs ansprechbar ist und auch nicht als etwas, was zur Entscheidung steht. Ich denke, das ist eine Frage, die wir nochmal aufwerfen könnten. Und damit verbunden die Frage, die auch schon über dem ersten Panel schwebte, wie steht es eigentlich mit der Reichweite poststrukturalistischer Ansätze, wie steht es um diese Reichweite? Also leben wir in einer Welt, die sich diskursiv geschlossen hat, leben wir tatsächlich in einer akademischen Blase, haben wir es mit narzisstischen Minderheiten zu tun, die, das ist ja jetzt auch eine sehr häufige Kritik, die hat sich die Wissenschaft selbst entmachtet, dadurch, dass sie zu stark auf den Konnex von Wissen und Macht gesetzt hat, sich selbst relativiert, Wahrheitsansprüche nicht mehr wirklich in dieser Weise geltend machen kann, jedenfalls wenn man die die Theorielinien, die vom Poststrukturalismus herkommen, sehr stark macht? Oder gibt es nicht viel mehr, wie auch geltend gemacht wurde, sehr viel Energie in diesen Ansätzen, geht da nicht eine Saat auf, zum Beispiel in Form von sozialen Bewegungen und transnationalen Initiativen, die durchaus über den Postkolonialismus, aber über andere Linien auch, auf die große Zeit der French Theory der 1960er und 70er Jahre zurückzubeziehen ist. Das sind zwei Fragen, von denen ich denke, dass sie noch einmal an das Tagungsthema anschließen könnten. Natürlich sind andere Fragen auch die ganze Zeit in der Diskussion gewesen, die Frage nach dem linken Populismus und so weiter. Aber das wären zwei Elemente, von denen ich sagen würde, die verdienen eigentlich nochmal eine Reconsideration. Das wäre jetzt nur ein erster Aufschlag und eine Einladung, vielleicht hierzu Stellung zu nehmen. Es gibt noch ein paar andere weitere Fragen, die übrig geblieben sind, aber ich möchte... Wir müssen vielleicht nicht gleich so das alles hier abspulen, sondern von jetzt schon in diesem Moment auch von Ihrer Seite dazu einladen, noch einmal zu sagen, was übrig geblieben ist, was der Klärung bedarf, was falsch stehen geblieben ist und so weiter.
Ich hake vielleicht an einer Stelle ein, die wir gestern Abend schon mal kurz angefangen haben zu diskutieren, die mir auch so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Es wäre diese Frage, welche Figur denn stimmig ist für Beschreibungen ökonomischer Vorgänge. Also es wird ja eher häufig so diskutiert, als wären auf der einen Seite die Diskurse, die Theorien, die Art und Weise, wie man darüber spricht, und auf der anderen Seite wäre sowas wie Ökonomie oder das Reale. Und im drüber reden und im Nachdenken muss man da wahrscheinlich ja auch sozusagen nochmal materialistisch diskursiver eigentlich draufschauen, weil ja Ökonomietheorie zum Beispiel in Finanzmechanismen eingebaut ist. Also das wäre für mich eigentlich auch so ein Feld, wo man vielleicht eben eher dieses Verhältnis von Theorie, in dem Fall ökonomischer Theorie, und einer Realisierung und einem sozusagen dem Einbau von theoretischen Modellen in Gesellschaft anders diskutieren müsste. Und dann wäre für mich nicht mehr die Frage, hier Diskurs, dort Ökonomie, sondern wer ist überhaupt noch dazu in der Lage, sich einzumischen in den ökonomischen Diskurs und seine gesellschaftlichen Einbauten? Das ist eine Frage oder Weiterführung.
Thanks. I wanted to actually just add to that the one thing that occurred to me with the discussion about translation seemed to be that there's that the language of financial transactions is actually the language that remains untranslatable for most people, and that the translation work that's most obscured is not the language of politicians or of deconstruction, but the language that's spoken in financial markets and in the financial sector, and that language is specifically the language that's not translated into politics, and that provides a gap, and that strangely deconstruction can get at that gap, but it can't really speak to it without only speaking about itself as a deconstructive language. And one thing that I found was striking in the conference, also in terms of the artistic Beiträge, was that in many ways, the ways in which finance language can speak manifests itself in unspoken ways in those Beiträge. And for example, in the Omar Fast movie about the ghost or something, that there's like one of the grounds that's being dealt with there is the financial ground. And those are it's striking the ways in which the theoretical discussion and the artistic discussion diverge from one another, and the ways in which the language of finance seems to be a kind of like the biggest zombie or ghost in the room that doesn't get translated. So I thought that was an exciting way. Also, and wanted to thank you, Professor Harrison, for including the artistic parts, because I thought that was very an enriching part of it. So thank you.
Ja, das würde ich gerne auch nochmal aufnehmen, Sascha, was du gesagt hast mit den künstlerischen Beiträgen. Ich fand das eine wahnsinnige Bereicherung für unser Nachdenken über das Reale und diese Probleme. Ich bin auch Teil des Graduiertenkollegs gewesen und der Beitrag von Omer Fast hat etwas auf den Punkt bringen können, worüber wir in der akademischen Rede immer eigentlich nur herumgetapert sind, nämlich solche Fragen wie: Ist eine Nachkonstruktion eines historischen Schauplatzes, der aber nur für einen fiktionalen Film gebaut wurde, ist der dann auch real? Ja. Und das alles, was daraus entsteht, irgendwelche touristischen Bewegungsmuster und so weiter, auch. Und das war ja auch sein Punkt von dieser zombiehaften Nachwirkung. Und genauso fand ich, Anna, bei deinem Beitrag so wunderbar, wie die Schwierigkeiten von unseren jetzigen Debatten auf den Punkt gekommen sind, nämlich all die Fragen, ob wir freie Rede zulassen wollen, wenn sie Positionen sagt, die wir eigentlich nicht hören wollen, ob wir Restriktionen und Korsette wollen, andererseits, die sich daraus ergeben, wenn wir eine politisch korrekte Rede führen die ganze Zeit. Und diese Widersprüche und dass man da gar nicht so einfach eine klare Position beziehen kann, sind ganz wunderbar deutlich geworden. Also das fand ich eine super Form. Ich würde dazu anregen, öfter Kunst und akademische Rede zu kombinieren. Okay, das liebe HKW ist angeregt dazu. Ich würde gerne etwas sagen zu dem Vortrag von Sabine Haag gestern, weil ich es etwas schade fand, dass die Debatte über Gender Studies recht oberflächlich blieb, wie ich fand. Also sie hat uns nochmal erklärt, warum das wichtig ist und ich denke, viele von uns wissen das auch. Aber ich fand, dass die Kritikpunkte aus der neuen Rechten zum Beispiel, die tatsächlich gerade von Leuten wie uns oder Gender Studies Leuten beantwortet werden müssten, dass diese Kritikpunkte nicht aufgenommen worden sind. Und zwar ist der erste Punkt, der Punkt, der kam hier auch immer schon mal ab und zu raus, der Punkt einer elitären Sprache, der Dekonstruktion. Was ist, wenn nur noch Texte geschrieben werden, die nur ein kleiner Zirkel von Eingeweihten versteht und die gesellschaftlich in der Breite nicht verständlich sind? Dann entsteht schnell der Vorwurf, ihr kocht da euer Süppchen, man versteht euch gar nicht, ihr betet irgendwelche Götter an, ob sie Derrida heißen oder Heidegger oder Butler, aber man kann es nicht verstehen. Und ich glaube schon, dass auch hier nochmal eine größere Übersetzungsleistung eigentlich gefordert ist. Und zwar nicht eine populistische, sondern eine, die auf Verständlichkeit, auf allgemeine Verständlichkeit zielt. Natürlich sind das hochkomplexe Theorien, die nicht so einfach in drei Worte zu fassen sind. Aber ich würde mir zum Beispiel ein größeres Bemühen wünschen, solche Sachen auch nochmal weiter zu erklären. Und ich glaube nicht, dass dieser Prozess abgeschlossen ist. Der zweite Punkt, den man Leuten wie Butler vorwerfen kann, ist eine Körpervergessenheit. Dass sie nur über Diskurse sprechen, wo es aber eigentlich um Materialitäten geht. Und zwar bei unseren Körpern ist es am allersinnfälligsten. Wenn wir in einer Welt leben, in der Silikonimplantate für alle Geschlechter an allen Körperteilen an der Tagesordnung stehen, dann sollte man sich vielleicht mit sowas auch beschäftigen. Vor allem, wenn es darum geht, die biologischen Geschlechter Mann und Frau deutlicher zu unterstreichen, also die Brüste größer zu machen, den Bart länger zu machen, die Muskeln größer zu machen, all das, wo das biologische Geschlecht plötzlich wieder total im Vordergrund steht. Und der dritte Punkt wäre, der kam auch schon etwas an, ich glaube, in einer Diskussion, der Frage nach Opfer und Täter. Heißt Feminismus heute, dass Frauen immer Frauen schützen, zum Beispiel? Das sind Fragen, denen wir uns stellen müssen. Genauso wie hat die MeToo-Debatte ein Problem, wenn die Person, die sie angestoßen hat, auch mal was Amoralisches getan hat? Verpufft dann diese Richtung? Das ist nämlich von der Gegenseite der Kritik immer ein Move zu sagen, du hast auch schon mal jemanden belästigt. Und deshalb darfst du das jetzt nicht mehr sagen, dass es schlecht ist, wenn Leute jemanden belästigen. Und ich glaube, über solche Redeform sollte man sprechen? Jetzt ist es wieder geöffnet an alle.
Ein Punkt dazu, man könnte ja gerade die Gender-Thematik auch als ein Beispiel dafür nehmen, und das würde ein wenig den pessimistischen Beiträgen auch entgegenarbeiten, also diesen Angriffen, dass diese Diskurse in sich selber kreisen. Man könnte eigentlich da eine ganz gute Wegekarte zeichnen, wie eine Bewegung, die tatsächlich sehr akademisch anfing, sehr, sehr in kleinen Zirkeln, also natürlich in Zirkeln von Betroffenen, aber auch dann in akademischen Theoretisierungen, die vielleicht erstmal hermetisch waren für einen großen Teil der Bevölkerung, wie die so langsam auf Umwegen und über Kanäle, die man rekonstruieren müsste, dann tatsächlich in so etwas wie ein gesellschaftliches Bewusstsein eingeflossen sind. Und de facto ist ja wahnsinnig viel passiert in den letzten 40, 50 Jahren, gerade in dieser Hinsicht, und vieles von dem, was jetzt unter Rechtspopulismus subsumiert wird, ist ja auch eine Reaktion darauf, dass so viel passiert ist. Also insbesondere natürlich jetzt die rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen und die Ehe für alle, die ja genau so ein Stein des Anstoßes ist. Und das fing an als eine, wenn man so will, Liberal College-Idee. Jedenfalls in den Konzeptionalisierungen. Es waren natürlich betroffenen Gruppen, die das vorgebracht haben, aber im Prinzip fing das da an. Also das ist ja auch ein Vermächtnis, könnte man sagen, des Poststrukturalismus, der dann so seinen Weg gefunden hat in die Gesellschaft, ohne jetzt noch das poststrukturalistische Prägezeichen mit sich zu führen. Ich denke, das wäre ein Gegenmodell zu dem Vorwurf, den man durchaus auch ernst nehmen muss, dass da vielleicht eine Blase entstanden ist von Leuten, die auch in ihren provozierenden Äußerungen im Prinzip nur einen internen Kommunikationszirkel aufrechterhalten. Also das wäre jetzt nochmal im imaginären Gespräch auch mit Guillaume Paoli, der leider nicht mehr da ist, vielleicht zu sagen gewesen.
Darf ich dazu? Ich bin die Mikrofonträgerin. Um Claras Vorwurf deine Wortmeldung irgendwie auch nochmal selber zu fassen, zu versuchen. Ich denke, dass ich habe dich so verstanden, dass der Punkt ja nicht ist, dass die Lehren des Poststrukturalismus oder was auch immer das sein soll, nicht auch jenseits der Blase da oder strukturell verankert sind, sondern dir ging es ja eher um eine Vermittlung, also um ein... Also ich finde, es ist doch noch ein Unterschied zu sagen, der Poststrukturalismus ist irgendwie überall verankert, und zu sagen, ja, und wir wollen auch, dass alle Zugriff darauf haben, zu verstehen, was gewisse Positionen ursprünglich damit meinten. Und ich hatte das Gefühl, dass das der starke Punkt war, der auch nicht zu entkräften ist, indem man sagt, die Vorhandenheit findet auch jenseits der Blase statt, sondern eine bewusste Vorhandenheit und eine Möglichkeit, an alle an diesem Diskurs teilzunehmen, die auch nur gegeben ist, wenn es mehr Bemühungen und bessere, sorgfältigere Bemühungen gibt, Übersetzungsversuche zu starten, die nicht nur darauf beruhen, dass man erst mal ganz lange lernen muss, Derrida zu lesen.
Ja, dort war eine Meldung, glaube ich. Ich würde gerne verschiedene Punkte machen zum Thema, auch zum Vortrag von Sabine Haag gestern. Und erstmal ganz kurz zu Bhatta, weil Bhatta hier zweimal aufgetaucht ist, immer so lapidar am Rande. Ich denke, um sowas wie Schönheitsoperationen zu fassen und zu verstehen, wie Körper immer schon soziosomatisch und symbolisch eingebettet sind, braucht es Bhatta. Und Bhatta ist auch einer der bekanntesten öffentlichen Intellektuellen, trifft sich mit aktivistischen Gruppen, ist in der Öffentlichkeit. Also ich denke, dieser Vorwurf, da wird sie immer so zur Symbolfigur ausgemacht, ja. Das finde ich ein bisschen schade. Da muss ich auch sagen, was ich bei Sabines Vortrag gerne ergänzt hätte, dass ich denke, und das ist gerade rund um die Ehe für alle klar geworden, ganz besonders in Frankreich, wo die Manif pour tous massiv mobilisiert hat, wo deutlich wurde, wie qua Geschlecht und Begehren ökonomische Verhältnisse adressiert werden. Und man erstmal sehen kann, dass über Geschlecht und Sexualität das einfach Themen sind, wo affektiv mobilisiert werden kann, wo sich Menschen einfach sehr, sehr schnell quasi affektiv engagieren. Und man hat bei der Manif pour tous gesehen, dass diese Bewegung genutzt wurde als ganz massive Plattform, als Anti-Establishment-Bewegung gegen die sozialdemokratische Regierung, die sehr, sehr neoliberale Wirtschaftspolitiken gemacht haben. Das heißt, es gab eine gewisse Assoziation. Also man hat ökonomische Unsicherheit und Panik genutzt, um dem entgegen quasi hat gewissermaßen von einer Gay-Lobby gesprochen. Also man hat den Neoliberalismus mit queeren und schwul-lesbischen Politiken, feministischen Politiken assoziiert, um dann dagegen quasi die heterosexuelle Ehe als antikapitalistischen Schutzraum herauszustellen und gewissermaßen das Enera-Modell als eine Möglichkeit von sicheren, stabilen Gesellschaftsverhältnissen hervorzukehren. Und ich denke, da ist sehr sichtbar geworden, was auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr eklatanter Zug ist von neoreaktionären Bewegungen und Rhetoriken, dass man gewissermaßen linke Kritik am ökonomischen Liberalismus verwendet, also quasi die Entfremdungskritik und so weiter, aber sie umkehrt quasi vom Ökonomischen auf das Biopolitische. Das heißt, dass man quasi die linke Ökonomiekritik verwendet, um sie gegen liberale Gesellschaftsverhältnisse zu wenden. Und ich denke, ein Punkt, der für mich ein bisschen untergegangen ist in der Diskussion und den ich sehr, sehr spannend finde, ist, wie poststrukturalistisches Vokabular eben auch von neoliberalen Thinktanks angewendet wurde und angeeignet wurde. Also wie zum Beispiel der Differenzbegriff, der in den Diversity-Begriff übersetzt wird, der sehr, sehr stark wieder in eine Wettbewerbslogik eingespeist wird. Und ich glaube, dass es da so ein doppeltes Dilemma gibt, in der sich die Linke gerade befindet, dass wir nämlich einerseits diese Aneignung von poststrukturalistischem Vokabular durch neoliberale Thinktanks haben. Das heißt, die Rechte kann einerseits linkes poststrukturalistisches Denken attackieren als neoliberale Hegemonie und macht das aber gleichermaßen mit den eigenen rhetorischen Mitteln und Konzepten des Poststrukturalismus. Und ich glaube, das ist eine der großen Schwierigkeiten, dass man erstmal diese Dissoziation von neoliberalen Politiken und linken poststrukturalistischem Denken wieder leisten muss und eigene linke Ökonomiekritik vorantreiben muss.
Darf ich noch weiter Englisch reden? What I wanted to say, to answer, to give a answer to your thesis that something has succeeded, that the emancipatory content of the post-structuralist theory has been discharged into the society and has become the existing form of life, of a certain level that we have reached, and it can go, it is part of, and this is very dangerous, part of the, has become value. Value, if it is, if it has become a value, like certain rights that have been achieved through the feminist struggle, for instance, at the same time, today, tomorrow in Romania, there is a referendum on the definition of marriage. In a broader parts of a so-called Rumsfeld called New Europe, the right to abortion is endangered completely. This is something new. This is, I'm talking about regressive development that is taking place while we are here so proud of our achievements, of the idea that Rudi Dutschke's long march through the institutions, his translation of Gramscian war of position has succeeded, that it has become constitutive for our life. This is endangered. There are places where, you know, the Bolsheviks were first to allow abortion. 37 Stalin reintroduced Tsarist laws against abortion. So there is no clear development. And I think it is very, it is probably the most dangerous. And I don't know how to deal with this problem is that these emancipatory achievements have become petrified, culturalized, localized, particularized in the form of Western values, which are no longer translatable. So there are different developments, contradictory developments. I will then later say something about post-structuralism, or now to say something. I think it is very important to have sort of left concept of there is no such thing as society, which is precisely Laclau Mouffe's theory. But this is not only one French theory that puts in question the essentialist concept of society. That is, as you said, through, you know, the concept of the chains of equivalences, exclusion, inclusion, etc., etc. More historical approach, I will give you an example for Sylvain Lazarus, who also says there is no such thing as society, but saying what we call society is in fact the state. And he would say, well, society was, but is no longer here. Society is the concept of the 19th century developed together with the state. And what we have today is the impossibility to make clear differentiation between what is state and society. So French theory is much, much broader and could show different approaches. But I think that this, for my taste, more empiristic, more materialistic, and more historical approach to these questions than the simply constructivist. There is also this way, this approach to the problem. Okay.
Any responses to this?
Ich wollte an die erste an den ersten Hinweis anschließen. Die Frage nach der regionalen Ausprägung haben wir natürlich nicht in der Ausdifferenzierung, haben wir ihr nicht nachgehen können, wie das irgendwie nötig gewesen wäre, weil sich ja schon sozusagen zumindest zwischen West- und Osteuropa irgendwie Differenzen auch systematisieren lassen, irgendwie aufgrund der Geschichte. Aber das, also wir haben das natürlich versucht anzudeuten in der Konzeption der Tagung, aber du hast natürlich recht, dass das. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob es wirklich sozusagen die Kontradiktionen, die du meinst, ob die sich nicht tatsächlich irgendwie systematischer lokalisieren lassen würden. Das finde ich aber auch einen interessanten Aspekt. Ich wollte aber auch nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen, und zwar die Frage der Übersetzbarkeit in Bezug eben auf die Rolle der Universität in diesen politischen Fragen zu stellen. Ich finde das unter mehreren Gesichtspunkten total spannend, weil das einerseits ja doch der aus diesem poststrukturalistischen Nexus hervorgehende Vorwurf an Vorstellungen von Wissenschaft, also von unbeteiligten Wissenschaften, das ist gerade in der postkolonialen Theorie, also sozusagen diese Tradition, die es gibt, darauf hinzuweisen, dass Wissenschaft selbst sozusagen eingebunden ist in den politischen Kontext und sozusagen eine bestimmten politischen Hegemonie zuspielt oder sie stützt, dass das ja auch die Figur eines Vorwurfs ist, der von poststrukturalistischer Seite historisch gemacht worden ist, und dass wir uns jetzt eigentlich an einem Moment finden, wo das wieder aktualisiert wird, eben auf dieselbe Figur, also dass auch sie ein politisches Interesse verfolgt oder sozusagen im Kontext einer Hegemoniebestrebung steht. Und das an sich ist, also meines Erachtens nach dann auch nicht mehr so problematisch, weil das, also sozusagen, wenn man das Politische als sozusagen die Grundlage unseres wissenschaftlichen oder intellektuellen Handelns akzeptiert, was ja gerade eine Erkenntnis ist, die in Poststrukturalismus selber irgendwie ganz zentral gewesen ist. Was ich aber doch interessant finde, was jetzt in der Frage der Übersetzbarkeit immer wieder taucht ist und was ja doch auch strukturell irgendwie abgebildet zu sein scheint im Wissenschaftsbetrieb, ist dieses Auseinanderklaffen von Pädagogik, Didaktik und tatsächlicher Wissenschaft und Forschung. Also dass wir, wenn wir jetzt hier sozusagen die Frage stellen, ob poststrukturalistische Diskurse elitäre Diskurse sind, dann ist das irgendwie ja strukturell gespiegelt in sozusagen der Frage, also wenn ich an meine Schulbildung denke, ich meine, ich bin kein Germanist und ich hänge sozusagen in aktuellen didaktischen Diskursen persönlich nicht drin, aber ich habe schon das Gefühl, dass es sozusagen eine Abspaltung gibt, die sich innerhalb akademischer Kreise irgendwie in diesen Ausdifferenzierungen zwischen einer pädagogischen Ausbildung und dann sozusagen wissenschaftlichen Forschungen spiegelt. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Gap, den man innerhalb der Akademie selbst adressieren könnte. Ich meine, das sind Strukturen, auf die wir quasi selber einen Einfluss haben, durch die Art und Weise, wie Lehrpläne gebaut werden, wie Lehrerausbildung funktioniert, wie überhaupt also Lehrpläne auch gestaltet werden. Und dass das doch der Hebel oder Ansatzpunkt ist, der den Geisteswissenschaften am ehesten und am direktesten zur Verfügung steht.
Ich wollte noch was sagen zu There's no such thing as society. Das ist ja auch ein Satz von Margaret Thatcher, mit der sie begonnen hat. Also und ungefähr zur selben Zeit haben auch Chantal Mouffe und Laclos ihr Buch geschrieben. Also ich will da jetzt keinen echten Zusammenhang etablieren, aber es ist auf jeden Fall so, ich glaube, dass, und dafür war meiner Meinung nach die Tagung gut, dass man sich überlegt, sozusagen, welche Theorien irgendwie aktuell tatsächlich irgendwie für irgendwas zu gebrauchen sind. Also Theorie ist häufig sozusagen in der Universität viel zu sehr Selbstzweck und das kennen wir ja alle. Es gibt natürlich irgendwie auch, dagegen gab es Initiativen für eine zum Beispiel die Refilologisierung der Literaturwissenschaft oder sowas, dem will ich auch nicht das Wort reden. Aber man muss gucken sozusagen, welche Theorien tatsächlich irgendwie auf aktuelle Situationen irgendwie anwendbar sind. Und man muss gucken sozusagen, was man dadurch ausstreicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob sozusagen die Theorie von Chantal Mouffe, die vor dann mehr als 30 Jahren etabliert war, ob das jetzt sozusagen die richtige Antwort ist. Möglicherweise muss man aber viel weiter zurückgehen. Also wir haben ja unterschiedliche Sachen, also die Spätromantik oder die Frühromantik, oder man kann sich natürlich überall was finden. Aber es geht darum sozusagen, dass man das jetzt sozusagen der Situation anpasst, dass man tatsächlich irgendwie sieht, also und ich glaube, Karin hatte das gestern gesagt, dass die poststrukturalistische Theorie teilweise bestimmten emanzipatorischen Projekten auf jeden Fall ganz wichtige Hilfestellung geleistet hat. Und deshalb, man kann sozusagen nicht sagen, dass irgendwas per se irgendwie nicht funktionieren kann, aber man muss das sozusagen auch taktisch und strategisch einsetzen.
Darauf scheint es eine mehr oder weniger direkte Reaktion zu geben.
Ja, es war jetzt nicht direkte Reaktion, aber auf diese Frage Dekonstruktion und das Aufgreifen der Dekonstruktion. Ich würde es weniger auf die Theorie abheben, als auf etwas, was ich vielleicht etwas hilflos diskursive Geste nennen würde. Also Albrecht Koschorka hat gestern nach dem Beitrag von Joel Golb auf diese Dimension des Dezisionismus hingewiesen. Oder gestern auch von Helmut Lehten der Einwurf oder die Erinnerung daran, dass kaum einer der Intellektuellen, der linken Intellektuellen der Weimarer Republik irgendwas am Parlamentarismus gefunden hat. Das sind ja bestimmte Gesten, also sagen wir mal, diskursive Gesten. Und die in sich müsste man eigentlich mal auf ihre performative Kraft befragen. Also das, was Koschorka gestern mit dem Dezisionismus, also ja, natürlich weiß ich, dass die Nation eine Konstruktion ist, aber ich mache es trotzdem, weil, und das ist ja eine bestimmte Setzung, die eine bestimmte Energie freisetzt, die auch eine narzisstische Energie freisetzt. Ich kann das einfach. Und ich glaube, auf dieser Ebene liegen, ich will nicht sagen Ähnlichkeiten, aber da lernen die Seiten voneinander oder da gibt es Momente. Das ist ja auch ein tatsächliches Problem. Die Frage jetzt des Dezisionismus. Ich meine, es war ja nicht umsonst die Kritik am Parlamentarismus. Also, aber das sind... und woraus besteht diese Energie, die dann entsteht über solche Momente wie, ja, ich sage es trotzdem. Ich weiß, dass es nicht stimmt, aber ich sage jetzt einfach Fake News. Und wenn man sich anguckt, wie etwa die Trump-Anhänger gestisch das bearbeiten und fuck political correctness. Und da gibt es genügend Videos dazu, sich das anzusehen, mit welchem körperlichen Energie und welchen Fuck-Bewegungen das dann selber vollführt wird. Da steckt eine Kraft drin. Und ich glaube, die müssten wir eigentlich nochmal anders befragen. Und vermutlich gibt es eigentlich nur die Psychoanalyse, die uns da weiterhilft.
Ich würde vielleicht kurz da anschließen bzw. anknüpfen mit eigenen Beobachtungen, die nochmal die Diskussion von heute im Hinblick auf gestern dann nochmal resümieren. Also irgendwie, was die eigene Evidenz und die Kraft angeht, fand ich heute, dass die ersten Panel sozusagen gezeigt haben, sobald man in die praktischen Fragen reingeht, irgendwie haben bestimmte Gesten, Bilder, Diskurse irgendwie so eine Überzeugungsmacht, dass man eigentlich diesen Reflex hat, irgendwie genau wieder nach den heiligen oder nicht heiligen Fundamenten sozusagen zu rufen, die dann eigentlich eben gestern in Diskussion doch, vor denen dann gestern gewarnt worden ist. Also ich fand auf die Ratlosigkeit, die Philipp Felsch in der Konzeptualisierung dieser Tagung ausgemacht hat, gibt es noch keine Antwort eigentlich, weil die gestrigen Warnungen vor Essentialismen und so weiter anhand von Content Moderation, die auch nur eine Moderation ja eigentlich nur vorgibt und de facto die Fundamente nicht kennt, auf denen sie eigentlich basiert, da steht sie vor so Kräften. Ich würde das vielleicht nochmal gerne zusammengebunden wissen und das an Sie, euch zurückgeben, ob es neue Ideen dazu gibt.
Ich würde das gerne nochmal verstärken. Ich fand das auch heute einen sehr intensiven Eindruck, dass einerseits, und da, das finde ich schon Teil auch jetzt einer vielleicht notwendigen Selbstkritik, einerseits hat man sich eigentlich von normativen Kategorien sehr lange weitgehend verabschiedet, weil sie immer unter Machtverdacht, unter Hegemonieverdacht stehen und weil man ja weiß, dass es sich da um Setzungen handelt und um Partikularitäten und so weiter und so weiter und so weiter. Und andererseits dann in der praktischen Tätigkeit gibt es natürlich Selbstverständlichkeiten, also irgendwie Sachen, die gar nicht hinterfragt sind, also dass Beheadings irgendwie nicht in die Wohnzimmer gehören und dass man vielleicht auch Fake News irgendwie ausfiltern muss und dass man irgendwie wieder Unterscheidungen einziehen muss und de facto ein großes regulatorisches Spiel spielen muss, weil es bestimmte Deregulierungen gegeben hat, weil bestimmte Formen der medialen Kanalisierung nicht mehr in der gewohnten Weise funktionieren, sondern weil jetzt sozusagen jeder selber ein Content-Provider ist und so weiter. Und im Prinzip ist es ein sehr liberales Dispositiv zu sagen, okay, wir haben eine neue mediale Situation, wir müssen in ihr aber die Standards erneuern und wir müssen die Standards auch wieder sichern und wir müssen im Prinzip sowas wie eine basale Anständigkeit garantieren und so weiter und so weiter. Und auf welcher Basis tut man das eigentlich? Tut man das auf der Basis einer bestimmten Theorielage oder tut man das auf der Basis von Dingen, die sozusagen untheoretisiert weiterlaufen, die man vielleicht sogar im theoretischen Geschäft kritisiert, die aber unentbehrlich sind, wenn man alltagsweltlich funktionieren möchte. Und das führt eigentlich nochmal zu dieser Frage, es gibt da doch sehr stark diesen Appeal, und das war ja unter dem Stichwort Wiederkehr der Spätromantik auch gemeint, diese Idee der Wiederherstellung von institutionellen Sicherheiten, an denen lange gegraben wurde, in bestimmter Weise. Also eigentlich die ganzen liberalen Institutionen, die Unabhängigkeit der Presse, die Unabhängigkeit der Wissenschaft, all das, natürlich auch die Unabhängigkeit der Gerichte, ein sehr aktuelles Thema in diesen Tagen, all das möchte man eigentlich wiederhergestellt wissen. Und all das ist eigentlich auch zum Teil natürlich das Gegenstand nicht nur der früheren Ideologiekritik, sondern auch dann der Kritik, der ganzen Machtkritik geworden. Ich finde, dieses Dilemma sollte man nochmal ein bisschen ausbreiten, weil es in dieser Tagung nochmal ganz deutlich wurde, auch wenn es sozusagen auf verschiedene Beiträge verteilt war, in gewisser Weise die Positionen im Dilemma.
Ich versuche vielleicht mal zu sortieren, weil es liegen ja ziemlich viele verschiedene Dinge auf dem Tisch. Und einige davon sind auch ganz widersprüchlich. Also einerseits gibt es den Vorwurf, den man gar nicht annehmen muss, oder es gibt zwei Vorwürfe, die eigentlich schon inkommensurabel sind. Einerseits sei unsere Art und Weise zu sprechen unverständlich und kompliziert, eine Blase völlig abgehoben, aber eben auch ideologisch, also mischt sie sich zu viel ein. Also ich glaube, da müsste man mal nachfragen, was das eigentlich bedeutet und was da jeweils attackiert wird und von wem. Also ich sitze im österreichischen Wissenschaftsfonds und ein Antrag eines analytischen Philosophen kann kein Mensch lesen. Es gibt aber keinen Protest seitens der Rechten gegenüber der Unverständlichkeit der analytischen Philosophie oder auch gegenüber der Unverständlichkeit der Molekularbiologie. Da gibt es keinen Protest. Warum nicht? Also das ist eine erste Frage, die man, glaube ich, mal genauer auch ins Auge fassen würde und ob wir auch nicht manchmal zu schnell solche Vorwürfe aufnehmen aus einer eingelernten Selbstkritik, die ich gut finde. Aber wenn sie uns sozusagen jetzt in die Lage bringt, alles, was an uns herangetragen wird, als Vorwurf sofort anzunehmen und in so einer mea culpa Geste aufzunehmen, dann stimmt daran auch irgendwas nicht. Also, und dann kommt noch als Drittes dazu, die von wiederum hier gefühlte Wirkungslosigkeit. Das ist ja dann völlig paradox. Also wir sind offenkundig zu vermischt mit dem Politischen, mit der Gesellschaft, aber gleichzeitig sind wir völlig wirkungslos. Wo denn eigentlich genau? Also ich würde das gerne nochmal, also wir werden es heute nicht schaffen, aber diese drei Befunde sind ja völlig widersprüchlich. Also was findet jetzt wirklich statt? Sozusagen, poststrukturalistische Theorie war zu erfolgreich, gar nicht erfolgreich, niemand hört uns zu, wir beeinflussen alles. Was jetzt? Also ich glaube, wir sind noch nicht sehr weit auch damit gekommen, dass überhaupt die Diagnose klar zu haben. Und eine erste Antwort wäre mal, sich einmischen, Fragezeichen. Man muss sich halt beschäftigen mit dem Facebook-Moderationstool. Und es kann sein, ja, dass da weder die Theorien hinreichen, noch die Methoden, die wir haben, es kann sein. Aber auch wieder rauszugehen und sich auch auf unsichereres Gelände zu begeben, was Forschungsagenten betrifft, why not? Also jetzt mal, um einen produktiven Vorschlag zu machen.
Ich wollte nur kurz dazwischen sagen, dass das mit der analytischen Philosophie zumindest bei uns im Graduiertenkolleg auch immer stark kritisiert wird. Das stimmt.
Also ich wollte zu Herrn Koschorkas Kommentar noch sagen, aber die Option weiterlaufen lassen, die ist ja selbst wiederum dezisionistisch. Ne? Für mich stellt sich die Frage, brauchen wir nicht sowas wie eine positive Theorie der Institutionen. Ich habe irgendwie das Gefühl, so die politischen Theorien der jüngeren Vergangenheit, so deliberative Demokratie, aber auch Poststrukturalismus, der halt die großen Narrative der liberalen Institutionen und Demokratie dekonstruiert, setzen sozusagen die Institutionen unter permanenten Legitimationsdruck oder sozusagen stellt vielleicht ihre Legitimität in Frage oder diese Prüfung, die permanent unterzogen wird. Und wenn es so ist, dass wir eine positive Theorie der Institutionen brauchen, ja, welche Ressourcen haben wir dafür? Also weil die Parallele zur Spätromantik gezogen wurde, die hatten halt dann den Katholizismus und eben den deutschen Idealismus und das Staatsdenken, die Institutionen, Philosophie sozusagen der Zeit führte dann zu Hegel und zu Lorenz von Stein. Also sozusagen, die hatten dann doch etwas zur Verfügung. Dann ist die Frage, was hätten wir zur Verfügung? Und, wobei ich eben glaube, das darf auch nicht sich sozusagen als ein Rückzug in die, oder eine falsche Naivität oder sowas in dieser Weise entwickeln. Also wie irgendwie der neue Realismus für mich so eine falsche Naivität darstellt. Wie könnte so eine positive Theorie auf der Basis dieses Reflexionsniveaus, das wir halt durch den Poststrukturalismus auch erreicht haben, aussehen. Das ist, glaube ich, irgendwie so die große Frage, was das Denken über Institutionen betrifft.
Ja, ich möchte so ein paar Einschätzungen geben, die ich hier gewonnen habe in den 2 Tagen. In den Nullerjahren habe ich Psychologie studiert. Ich arbeite jetzt als klinischer Psychologe. Und in dieser Zeit ist in meinem Wissenschaftsbereich Psychologie der Poststrukturalismus verschwunden. Von daher bin ich sehr dankbar, hier zu sein und einfach zu sehen, er lebt. Und es ist immer eine Bereicherung, poststrukturalistisches Gedankengut einfach immer wieder zu hören, weil ich glaube, es ist eine kleine Minderheit, die aber doch einfach auf der richtigen Seite steht, auf der Avantgarde und auch auf der Seite eben der Nichtgehörten. Die Frage ist für mich aber immer, wie werden wir wirksamer? Das ist nämlich auch hier angeklungen und meine eigene Entscheidung ist einfach eingreifen in diese politischen Kämpfe. Also das kann überall sein. Ne? Also in der Universität, Bologna-Reform ist für mich erschreckend, inwieweit diese neoliberale Unternehmeruniversität flächendeckend im deutschsprachigen Raum so protestlos fast abgelaufen ist. Also das ist für mich erschreckend. Und deswegen meine Entscheidung ist, zum Beispiel jetzt bei DiEM25 mitzumachen. Wir werden antreten bei den Europawahlen 2019. Und unser erklärtes Ziel ist eben, einen dritten Weg zu entwickeln. Also weder Rechtspopulismus noch ein neoliberales Weiter-so. Und da ist immer meine Einladung an, ich sag mal, einfach Eliten der Mitte auch mitzumachen, quasi auf einer dezidiert linken politischen Position. Und dazu gehört für mich auch eben einfach eine klare Absage an neoliberales Gedankengut, was leider, das wurde auch, glaube ich, schon erwähnt, oft auch in Eliten der Mitte leider irgendwie verankert ist. Und da will ich den Bogen schlagen zu meiner Profession Psychotherapie. Einfach den Wunsch zu hinterfragen, wo machen wir selbst mit bei den Herrschaftstechniken. Also quasi, und da ist für mich sehr wertvoll gewesen die Performances, weil genau die Frage aufgeworfen haben, wo sind die Gefühle? Also wir sind hier im intellektuellen Diskurs und ich finde das schön und bereichernd, aber wo sind die Gefühle? Wo sind unsere eigenen Gefühle und wie hinterfragen wir die? Und wie nutzen wir die, um sozusagen die Leute mitzunehmen, die vielleicht abgehängt sind oder die marginalisiert sind? Also das ist so mein Wunsch und da rufe ich alle auf, mitzumachen.
Vielen Dank. Gleich dazu, oder?
Ich würde auch gern gewissermaßen aus der Perspektive der Praxis über die Theorie noch einmal sprechen, weil wir hier, ich bin hier vom Haus der Kultur in der Welt, wir auch gerne versuchen, eine bestimmte Praxis zu entwickeln, mit theoretischen Positionen umzugehen, im Sinne, dass sie uns Inspirationen geben für Formen. Und ich glaube, dass auch im Bereich der Wissenschaft die Theorie dafür gesorgt hat, dass andere Formen des Schreibens entstanden sind und nicht nur bestimmte Kategorien destabilisiert wurden, sondern auch neue Formen stabilisiert wurden und etabliert wurden. Und das HKW ist ja auch ein Ort für künstlerische Praxen und das wurde ja auch schon festgestellt, dass die Affinität zwischen Theorie und Kunst produktiv ist und zu funktionieren scheint, vielleicht sogar besser zu funktionieren scheint, als zwischen den Geisteswissenschaften und ihrer Theorie. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass gewissermaßen die Geisteswissenschaft sich auch an Formen heranwagen muss. Und sie hat ja ganz viele Problemfelder, in denen es Formen bedarf, nämlich die eigene Institution. Und in dem Moment, wo man die Universität gewissermaßen als gestaltbaren Ort aus der Theorie heraus wieder sich zur Aufgabe machen würde, müsste man, glaube ich, nicht daran verzweifeln, dass man keine stabile Position gegenüber einer zu stabil wirkenden Rechten beziehen kann, mithilfe von poststrukturalistischen Positionen, die meiner Ansicht nach sowieso sehr stabilisierend wirken, in dem Sinne, dass sie eben versuchen, Wahrheitsansprüche zu noch komplexer zu machen und noch mehr zu verfeinern und nicht in Frage zu stellen. So.
Ich würde noch mal ganz gerne was sagen über den Ort der Universität. Wie soll aus der Universität heraus linke Praxis entstehen, wenn wir alle beherrscht sind von Angst? Wir sind eine Generation von Doktoranden, von der DFG finanziert. Auf uns warten keine Jobs. Wir sind beherrscht von Konkurrenzdruck. Es ergeben sich keine solidarischen Gruppierungen des Mittelbaus in diesem Land und auch nicht anderswo, aber hier besonders nicht. Wie soll sich eigentlich vor diesem Hintergrund und dass eigentlich die Tendenz schlecht aussieht, also dass nur noch Projektanträge finanziert werden, die gerade auf irgendwelchen aktuellen Wellen, wie heißt das, schwimmen, surfen, also so Neuro, Bio, ein bisschen Umweltschutz, dann kriegt man Gelder und wenn man aber irgendwie so eine andere Arbeit schreibt, dann nicht. Wie soll sich vor dem Hintergrund eigentlich in uns, wie sollen sich da eigentlich neue kritische Ansätze entwickeln können? Danke. Und auch nochmal ganz kurz auf dich. Mir ist schon klar, was Butler meint, ne? mit ihren parodistischen Techniken. Aber die Leute, die sich heute, also mit zum Beispiel ausstellen, dass Körper gemacht werden, das kann man ja gut durch Operationen zum Beispiel. Dann könnte man eigentlich erkennen, hey, ja, wir können Körper verändern und vielleicht gibt es gar nicht so essentialistische Geschlechter. Leute, die aber heute sich die Lippen aufspritzen lassen und Kardashian-Sachen haben wollen, die würden das Geschlecht unbedingt als biologische Größe verstehen, glaube ich. Die gehen nicht mit der Prämisse, dass Geschlechter diskursiv gestaltet werden können. Das wollte ich sagen, nur um das nochmal klarzustellen. Und dass die Moden heutzutage, die gerade am meisten Milliarden einbringen, sind sowas wie Lippenstifte und so und lange Haare, nur so unter Frauen jetzt mal so gesagt. Und das sind irgendwie keine kritischen, neuen, kreativen, politischen Tendenzen. Voll pessimistisch hier. Ja.
Ich wollte nur eine Antwort sagen. Also ich glaube nicht, dass neues kritisches Denken entstehen kann, indem man den Akt des kritischen Denkens als zu instabil die ganze Zeit in Frage stellt. Wieso nicht eine Tagung machen über Derrida? Wieso nicht eine Tagung machen, die auf sehr hohem Niveau zeigt, was ihr könnt? Anstatt sozusagen eure Disziplin in dieser Weise in Frage zu stellen die ganze Zeit.
Ja, da vielleicht daran anschließen und nur kurze Antwort auf Carinares, was du gesagt hast, dass wir zugleich als gefährlich und als elitär erscheinen, ist doch das, was Kritik immer ist. Also erscheinen, nicht, dass wir elitär sind, aber dass wir in diesem Widerspruch sind und solange wir irgendwie noch als gefährlich erscheinen, sind wir noch gut. Und in dem Sinne, klar, natürlich, auch eine Tagung zu Derrida zu machen, na klar. Also es ist, ich meine, man kann das exemplarisch an der Psychoanalyse betrachten, ne? die als verfemte Wissenschaft eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Rande der Gesellschaft, gleichzeitig die provokativsten Erkenntnisse und Einsichten in die Subjektivität, die das letzte Jahrhundert uns gebracht hat. Und ich weiß nicht, wer es vorhin gesagt hat, Dekonstruktion kann man ohne Psychoanalyse nicht verstehen. Also diese, und gleichzeitig, klar, es ist das, was immer kritisiert wird, was von dem niemand was hören möchte. Weil es natürlich provokativ ist, weil es wie jede Kritik unbequem ist und den Narzissten irgendwo kränkt, wenn man ihm sagt, was mit ihm los ist.
Ja, das Gespräch hat jetzt eine bisschen eigentümliche Dynamik bekommen, oder vielleicht nicht eigentümlich, sondern fast auch gewohnte Dynamik. Das ist nämlich doch so, dass wenn Geisteswissenschaftler über sich reden, dass es dann so einen leichten depressiven Abwärtsstrudel gibt, je länger die Diskussion dauert, und vielleicht ist das dann auch ein Signal dafür, dass die Diskussion an den üblichen toten Punkt gekommen ist. Es ist immer ein bisschen derselbe tote Punkt. Und das ist deshalb merkwürdig. Ja, gut. Ich wollte noch gar nicht abmoderieren. Aber es ist deshalb ein bisschen selbstironisch, weil eigentlich der Ausgangspunkt dieser Tagung ja ein ganz anderer war. Der Ausgangspunkt war, dass eine bestimmte Theorielinie und das, was sich aus ihr entwickelt hat, auch eine bestimmte Kultur, ein bestimmter Lebensstil, irgendwie Stichworte wie Diversity und Multikulturalismus und Vervielfältigung der Geschlechter und der Lebensoptionen und so weiter, was ja vielleicht auch, ist ja auch wichtig immer zu berücksichtigen, so wie du gesagt hast, Theorien wandern in Institutionen ein und in Funktionssysteme und sozusagen reifizieren sich da und arbeiten da weiter. So ist es ja auch so, dass Theorien in Straßenbilder einwandern, und das, glaube ich, kann man sagen, das ist der große Prozess, der seit den 1960er Jahren, da hat sich viel, viel getan, und daran war eben eine bestimmte auch Theorie oder ein Spektrum von Theorien beteiligt. Also, und das wird aber im Prinzip, der Ausgangspunkt war ja, dass das als hegemonial wahrgenommen wird und dass die neuen politischen Tendenzen gegen diese Hegemonie oder vermeintliche Hegemonie aufbegehren sozusagen das zum Teil zurückdrehen wollen. Und wie wir gesehen haben, auch sehr, nimmt das sehr konkrete Formen an, ob das jetzt Gender Studies Verbote sind oder um den Kampf um die Wiederherstellung heteronormativer Vorstellungen von Ehe und Familie und so weiter und so weiter. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, und der Ausgangspunkt war ja, was machen wir jetzt mit dieser merkwürdigen Situation, dass wir eigentlich als Privilegierte angegriffen werden, und zwar mit Mitteln, die uns deshalb so ein bisschen ratlos machen, weil das eigentlich unsere Mittel waren, immer. Und insofern ist diese Abwärtsspirale zu sagen, ey, wir sind aber auch alles ganz arme, kleine, hilflose Mäuse, und irgendwie die Welt ist natürlich dann irgendwie ironisch, weil das passt dann auch nicht zu den anderen Wortmeldungen, die irgendwie für politische Mobilisierung sich eingesetzt haben. Und ich meine, ich will das nicht schönreden, die Prekarisierung des akademischen Mittelbaus, aber Krisen sind nun mal auch politische Unruheherde, man kann es umgekehrt fassen. Also wenn die Berufschancen besser wären, dann wäre vielleicht das politische Potenzial nicht so groß. Ja. Gut, ich weiß, das klingt recht ironisch.
Danke. Trotzdem eine vielleicht allzu einfache Frage: Brauchen wir nicht dann doch bessere Übersetzer, wenn wir bei unseren Positionen bleiben wollen? Und ich denke, politisch ist das allemal angesagt und zu rechtfertigen. Ich glaube aber trotzdem, dass eine bestimmte sprachliche Kultur, die sich, Clara das auch gesagt hat, dazu geführt hat, dass wir einfach ein manifestes Kommunikationsproblem haben und dass wir uns darüber klar machen müssen, wie wir ein anderes Publikum adressieren wollen mit unseren Anliegen. Und ich glaube, also ich denke auch, dass es zum Beispiel die Rhetorik oder andere sozusagen sprachliche Manuale Möglichkeiten bereitstellen, um unsere Anliegen anders zu formulieren, als wir das in der Vergangenheit in unseren akademischen Kreisen getan haben. Und ich denke, es gibt auch für uns die Möglichkeit, zum Beispiel so etwas zu entwickeln wie eine klare Rede, wie sozusagen, auch wenn ich das andere nicht über Bord werfen möchte, dann sollten wir doch uns sozusagen bestimmter rednerischer,
rhetorischer Traditionen besinnen, die mit der Wirksamkeit von Rede verbunden sind. Und wenn vielleicht auch das dekonstruktivistische Sprechen für uns einfach das Gewohnte oder das Richtige ist, glaube ich trotzdem, dass politische Rede immer auch eine unreine Rede ist, die uns zwingt, andere Sprachen zu sprechen, als die, die uns für zunächst einmal für die Angemessenen erscheinen. Und ich glaube, wir müssen uns da einfach auch ins Unreine begeben und uns vielleicht doch stärker nochmal darüber informieren, was die Rhetorik uns zur Verfügung stellt. So etwas wie Klarheit der Rede finde ich immer noch ein hohes Gut.
Es gibt hier eine weitere Wortmeldung, aber nur zur Überbrückung würde ich eine ganz steile Gegenthese aufstellen, nämlich die, dass wir eigentlich zu gut verstanden werden. Also die politische Konfrontation beruht nicht darauf, dass uns niemand versteht, sondern die beruht darauf, dass das verstanden wird und bekämpft wird. Ich glaube nicht, dass es das Kommunikationsproblem ist. Es ist klar, was zum Beispiel im Geschlechterpolitisch damit gewollt ist, und das wird bekämpft. Das glaube ich nicht, dass es einen Erklärungsbedarf gibt. Aber
es wird als Vorwand genommen. Also, und ich glaube, es wird unsere Art zu sprechen wird gegen uns gewendet. Und es wäre ein Versuch wert, gewissermaßen von unserer Seite her Verständlichkeit herzustellen, anstatt denen zu überlassen, diese Verständlichkeit für sich zu formulieren.
Danke. Thank you very much. I just try to contribute not as one of your speakers. I'm a little puzzled that the conflict is in such a deep, deep way. And we're talking about rhetorics. The communication is not at all a problem as long as that we do understand what the true problem is and where it comes from. And if we constantly focus on names, titles, definitions, then we're going to really miss the point that we see something, but we name it wrongly. And then we argue between the wrong names, but then forgot the truth, which is we really need to tackle on. I just give you one quick example. How often, I'm from China, and I will have to deal with everyone who grew up reading German news, writing about China. And there will be so many, many times I'm talking with highly educated intellectuals, decision makers, in the society, if I put it this way. They would argue with me, I've read in that news, I've read in that article, so I must be wrong. No, I might be wrong, yes, possibly, I might be entirely wrong. But there's simply no single space for me to transmit my observation as one person in that culture and accumulate entire perspective and knowledge. I simply refuse to further discussion. How many times have people just stopped talking to me for the rest of the evening? Amazing. So it's not about fake news. Actually, fake news is, we have to admire those journalists and reporters particularly who work in the front line, almost like a soldaten, work on the frontier. But they try to collect as much they can as human power and give it to us. It's our responsibility to read as much as we can and try to articulate it as broadly as we can. And before we start to argue about tiny, tiny differences of language differences. I'm not from the culture, but I totally, totally, I can prove one thing. If someone really want to listen to you, try to understand you, and try to embrace you, no matter how poor my German is, no matter how poor my English might not really be, you know, that's they would understand me entirely with another Innenstimmung. But the current problem is the whole communication is durcheinander. It's entirely missed the point. when everyone thinks about the current conflicts between Middle East or this troublesome area with our democratic system, it's actually wrong. It's not even, someone would even say it's religious conflict for those Christians. But it's a matter of, it's simply a long tail effect from the hegemony time, imperialism, you name it. So I would really think currently perhaps scholars, particularly, I'm curator, so I work based on solid research and consequences from scholars' work. Journalism is one very, very specific information phenomenon collector, fundamental. But scholars really, if could go further, not talk about rhetorics, the conflict, but really give more solid structure. Theories in 1670s, fundamentally important. But I deeply, deeply believe now we're living in the fundamentally different time. We're dealing with those consequences. We may not really have seen them before, but now return to us, haunting us. Now, how we deal with that? We don't even have the language to deal with it yet. So maybe we should not focus on how to express it, instead of say how to find a word to tackle the new phenomena, something we didn't really, we failed to recognize it before. Yeah, thanks.
Ich möchte da schon noch mal darauf reagieren, auf diese Frage der Übersetzung als Problem und eben ob sie ein Problem ist und inwiefern. Ich finde den Übersetzungsbegriff als Metapher für das Problem nach wie vor total relevant. Kann das exemplifizieren an der Ehe für alle, weil ich das da im Detail verfolgt habe. Die Kräfte, die sich dafür eingesetzt haben, sozusagen diese juristische Veränderung vorzunehmen, haben sozusagen, zumindest in diesem Fall ging es, würde ich denken, schon ganz klar darum, eine Sprache zu finden, die über das Milieu aus dem heraus, wie Sie gesagt haben, sozusagen diese Idee entstanden ist, vermittelbar ist. Und wenn ich konservative Menschen, also meine Eltern zum Beispiel, davon überzeugen möchte, dass sozusagen diese Lebensform eine ist, die irgendwie staatliche Anerkennung finden sollte, dann muss ich ja quasi eine Sprache finden, die meinen ideologischen Hintergrund in die Ausdruckswelten übersetzt, die dort eben Währung haben. Und dann redet man davon, dass sich zwei Menschen füreinander entscheiden möchten, Verantwortung füreinander übernehmen wollen und dass das eigentlich etwas ist, was für innerhalb eines konservativen Weltbildes eben eine Geltung haben müsste. Und dass das eben rhetorische Übersetzungsleistungen sind, die, wo es schon ganz klar darum geht, sozusagen, dass die Vorstellung dessen, worum es sich eigentlich handelt, wenn man für etwas argumentiert, dass man an diesen Vorstellungen arbeiten kann. Und ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Menschen in meiner Familie, die Zeit ihres Lebens Homosexualität für eine Krankheit hielten, die per Körperkontakt übertragen wird. Also sozusagen, wenn ich meine politische Position auf der Basis einer solchen Informationslage artikuliere, dann ist natürlich sozusagen irgendwie die Übersetzung meines Anliegens, setzt dann natürlich irgendwie Aufklärungsarbeit voraus. Aber natürlich gilt es nicht für Demagogen oder Leute, die irgendwie ihre politische Karriere aus solchen Ressentiments ableiten, aber ich glaube schon, dass sozusagen in der Kommunikation von solchen progressiven Anliegen eine Übersetzungsarbeit nötig ist, die sich eben einfach auf die unterschiedliche Weltwahrnehmungen und ideologischen Horizonte bezieht.
Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich sehe mich jetzt nicht wirklich außer imstande, dem Ganzen noch eine abrundende Darstellung folgen zu lassen. Ich glaube auch nicht, dass das erwünscht wäre. Das wäre jetzt nur so ein rhetorischer Versuch und würde wahrscheinlich missglücken. Dann wechsle ich lieber schnell aus dieser Rhetorik in das Ritual. Und das Ritual gebietet, noch einmal allen zu danken. Insbesondere natürlich unseren Gastgebern hier im Haus der Kultur in der Welt. Auch nochmal ein Dank an die Übersetzer. Applaus